der Palliatheker. Palliativimpulse vom Profi.
Sie arbeiten auch als ACP-Beraterin. Was ist das?
ACP heißt übersetzt gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase.
Hallo, hier ist wieder der Palliatheker, Palliativimpulse vom Profi. Mein Name ist Stefan Kostschewa vom Institut für Palliative und Gerontopsychiatrische Intervention in Mülheim an der Ruhr. Immer mehr Menschen haben eine Patientenverfügung, wissen aber oftmals nicht, was sie dort im Einzelnen verfügt haben. Hier hat nun im Zuge des Hospiz- und Palliativgesetzes der Gesetzgeber die Möglichkeit einer Beratungsleistung geschaffen. Extra geschulte, sogenannte ACP-Berater, stehen hierfür zur Verfügung. Da dieses Angebot leider immer noch recht unbekannt ist, habe ich mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, die ebenfalls ACP-Beraterin ist. Ich möchte über diesen Podcast Informationen daher aus erster Hand hier anbieten. Hallo Frau van der Leest.
Hallo.
Bitte stellen Sie sich ganz kurz vor, wer sind Sie? Was haben Sie für eine Qualifikation und wo sind Sie beschäftigt?
Ja, guten Tag. Also mein Name ist Beate van der Leest. Ich bin Fachkrankenschwester für Intensiv und Anästhesie und habe langjährig auf einer Intensivstation in Wesel gearbeitet.
Okay.
Seit einigen Jahren arbeite ich jetzt hier als Quartierskoordinatorin, bin angestellt am Seniorenzentrum in Oberhausen-Sterkrade, Neuapostolisches Seniorenzentrum. Und bin seit 2020 Gesprächsberaterin. Also ich leite das Quartiersbüro hier. Das ist eine geförderte Stelle, die mal vor einigen Jahren vom Land gefördert worden ist. Es gibt da verschiedene Andockmöglichkeiten. Einmal zum Beispiel die AWO, die haben eine Quartierskoordinatorin. Mhm. Oder hier das Seniorenzentrum. Wir sind für verschiedene Stadtteile zuständig. Ich bin hier für Sterkrade Mitte zuständig. Mhm. Es gibt andere, die sind für Oberhausen Ost und so weiter.
Ah, okay.
Und wir sind im Prinzip für die Bürger von Sterkrade zuständig.
Okay, das muss man dazu sagen, weil wir ja Hörer haben, auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen, das Sterkrade ist ein Stadtteil von Oberhausen. Wir sind hier mitten im tiefsten Ruhrgebiet, also im Pott. Sie arbeiten auch als ACP-Beraterin. Was ist das?
ACP heißt übersetzt gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase.
Ah, okay.
Man kann auch sagen, das ist Patientenverfügung 2.0.
Okay.
Das ist für die Bewohner im Seniorenzentrum und Bewohnerinnen. Und weiterhin für behinderte Bürger in Einrichtungen leben.
Das bedeutet aber, dass, ich bin mal ganz platt, Max Müller von nebenan jetzt nicht die Möglichkeit hätte, sich beraten zu lassen?
Nein, es ist nur für die Bewohner im Seniorenzentrum und Bewohnerinnen.
Mhm. Okay.
Die Krankenkassen finanzieren das seit 2017.
Ja.
Das ist also dann, wenn die Bewohner im Seniorenzentrum leben, kostenlos. Das wird von den Krankenkassen übernommen.
Ja. Okay. Okay, wissen Sie, warum nur die Pflegeheimbewohner oder auch die Bewohner aus den Behinderteneinrichtungen einbezogen wurden?
Das ist jetzt im palliativen Hospizgesetz so verankert worden und leider bis jetzt nur für diese Personengruppe.
Ah, okay. Was hat so ein Mensch davon, sich von ihm beraten zu lassen?
Ja, das ist eine individuelle Beratung nach den Bedürfnissen, wie die letzte Lebensphase aussehen soll.
Ja.
Und da ich ja auch Pflegefachkraft bin und viele Jahre Erfahrung habe in diesem Bereich, kann ich natürlich auch auf die Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Weil diese normale Patientenverfügung, wie so die meisten der Bevölkerung besitzen, sind ja sehr oberflächlich. Da wird häufig abgefragt, möchten Sie an die Dialyse? Ja, nein. Möchten Sie eine Magensonde? Aber wie ich kann bei dieser Beratung auf die speziellen Wünsche eingehen.
Ja, okay.
Und ich bespreche mit den Bewohnern wirklich drei Säulen. Den absoluten Notfall.
Okay.
Weiterhin die vorübergehende Nicht-Einwilligung. Wenn ich zum Beispiel jetzt ganz aktuell an Covid erkranke, ich bin beatmet auf der Intensivstation, möchte ich überhaupt beatmet auf der Intensivstation sein?
Okay.
Oder passiert mir in dem Moment, habe ich dann einen Herzstillstand? Soll dann weitergemacht werden oder sollen die Ärzte sagen, wir stellen die Therapie nun ein?
Okay.
Das kann ich vorher besprechen. Jetzt Covid haben wir ja ein ganz aktuelles Beispiel. Man kann auch die einfache Lungenentzündung wählen oder den Schlaganfall. Wie weit möchte ich die Therapie fortgesetzt haben?
Okay.
Und es gibt, die dritte Säule ist, die ich mit den Bewohnern bespreche, ist, was ist, wenn ich im Endstadium einer Demenz bin oder im Wachkoma, wie weit möchte ich dann noch weiter therapiert werden? Wenn mir was passiert, bekomme ich noch mal einen Herzstillstand unter dieser Situation.
Okay.
Und das schlüssel ich mit Ihnen einzeln auf.
Ja.
Und häufig ist es so, im letzten Gespräch hatte ich zum Beispiel mit einer Dame, die hat eine Bluterkrankung gehabt und hat gesagt, das möchte ich auf jeden Fall behandelt haben, das kann man behandeln, damit möchte ich auch ins Krankenhaus, aber sollte ich an Covid erkranken, möchte ich nicht mehr ins Krankenhaus.
Ah, okay.
Und dieses wird auch alles schriftlich dokumentiert und das ist in der normalen Patientenverfügung gar nicht zu sehen, auch gar nicht auszufüllen. Ich bespreche mit wirklich einzelne Punkte und da gibt es nur diese drei Säulen, ne, so diese typische, ich finde, Frau Müller, Tod auf dem Fußboden. Wie soll das Pflegepersonal reagieren? Auf jeden Fall den Notarzt rufen oder sagen, nein, Frau Müller hat es so gewollt, sie möchte nicht mehr ins Krankenhaus, sie möchte nicht wiederbelebt werden.
Das hatten wir ja gerade so ein kleines kurzes Vorgespräch gehabt und da haben Sie ja auch gesagt, es gibt ja auch Bewohner, die kommen ja schon mit ihren fertig ausgefüllten Patientenverfügungen in die Einrichtung und das scheint denen ja dann zu reichen, aber Ihnen nicht.
Genau, ich versuche das nochmal zu erklären, die Oberflächlichkeit der anderen Patientenverfügung und dass wir eine individuelle jetzt schreiben können und dass es vor allen Dingen ein kontinuierlicher Prozess ist. Jetzt geht es Ihnen einigermaßen gut, wie sieht es in einem halben Jahr aus, ich würde dann nochmal wiederkommen, ist alles noch so richtig, wie Sie das entschieden haben, Sie hatten jetzt eine Covid-Erkrankung, Sie haben es aber geschafft, wie sieht es aus, sollten Sie nochmal daran erkranken, bleibe im Gespräch über einen langen Zeitraum. So wie die Bewohner das auch wünschen. Ich frage in regelmäßigen Abständen nach, ist soweit alles in Ordnung?
Okay, das heißt, wir haben nicht das einmalige Beratungsgespräch, dann wird die Patientenverfügung ausgefüllt und danach ist Ende, sondern Sie bleiben immer wieder dran.
Ja, das ist das Besondere und auch der große Unterschied zur normalen Patientenverfügung.
Okay, das ist natürlich dann pro Kopf ein ziemlich hoher Zeitaufwand, oder?
Ja, dafür zahlt die Krankenkasse auch einen gewissen Anteil. Zum Beispiel für unser Seniorenzentrum sind für 80 Bewohner wird eine Fünftelstelle finanziert.
Das heißt, Sie können aber nicht jedes Gespräch dann einzeln abrechnen? Oder es gibt eine Pauschale dann pro Kopf?
Es gibt eine Pauschale pro Kopf.
Ja, was ist denn mit denen, an diejenigen, an die Sie nicht rankommen? Die sagen, ich habe das alles geklärt.
Ja, die sind sehr verankert. Ich habe das mit meinen Kindern geklärt, mit meinen Angehörigen. Ich möchte, dass alles so belassen wird. Mhm. Ich versuche nochmal eine Situation zu schildern, dass zum Beispiel jetzt der plötzliche Notfall und ja, meine Kinder sollen ja angerufen werden. Ja, aber jetzt erreichen wir ihre Kinder nicht. Was machen wir denn da? Ja, das steht ja in meiner Patientenverfügung.
Genau.
Ich versuche dann wieder zu erklären, dass das nicht in ihrer Patientenverfügung steht und das Personal dann nicht weiß, was es machen soll.
Okay.
Und Sie möchten ja dann auch, dass alles richtig in Ihrem Sinne passiert.
Ja.
Und deswegen versuche ich Ihnen das nochmal zu erklären. Und vielleicht überdenken Sie das nochmal. Ich gehe auch häufig hin, erkläre erstmal meine Arbeit, die neue Patientenverfügung, ACP und gebe Bedenkzeit und gehe dann nochmal hin.
Das heißt im Endeffekt, wenn ein Bewohner glaubt, er hat schon alles geregelt mit seiner Patientenverfügung und fühlt sich sicher damit, machen Sie ihn eigentlich erstmal ein bisschen unsicher. Um nur deutlich zu machen, es gibt auch ganz viele Situationen, die gar nicht abgedeckt sind durch Ihre Patientenverfügung.
Ganz genau.
Ah, okay.
Einige Bewohner überdenken das nochmal, aber andere bleiben einfach fest. Man erreicht auch nicht alle.
Okay.
Circa 30% der Bewohner, das wäre schon eine sehr, sehr gute Quote.
Ups, da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet.
Nein, das ist leider so.
Ja. Wenn jetzt ein neuer Bewohner einzieht, hat keine Patientenverfügung, ist auch ganz offen zu einem Beratungsprozess gegenüber, wie gehen Sie denn da vor? So ganz praktisch, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also der Bewohner soll auch erstmal in Ruhe einziehen, 4 bis 6 Wochen Eingewöhnungsphase und dann kontaktiere ich den Bewohner.
Ja.
Stelle ich mich erstmal vor, erzähle ein bisschen über ACP und dass wir die Möglichkeit haben, dies ganz in Ruhe zu besprechen und das machen wir einen Termin aus nach Wunsch des Bewohners.
Ja.
Ich nehme mir dann mindestens 2 Stunden im Vorfeld Zeit, dass ich das Telefon ausstelle und wir erstmal über sein Leben sprechen. Was er für ein Mensch, wie sieht er sich selber, wie sehen ihn andere Und meistens sind die Bewohner dann im ersten Moment auch ja erstmal zurückhaltend, was erzähle ich da? Und dann frage ich einfach, wie sind sie denn? Was sind sie für ein Typ? Und im Prinzip ist dann ein ganz langes Gespräch. Sie freuen sich auch, dass jemand sich für sie interessiert und erzählen mir im Prinzip die ganze Lebensgeschichte.
Mhm.
Und stellen dann diverse Fragen, was ist dann ihnen wichtig? Was ist ihnen aktuell wichtig in ihrem Leben?
Mhm.
Auf was könnten sie verzichten? Und
okay.
Das wird auch ganz klar beantwortet. Ich stelle auch eine ziemlich eindeutige Frage, was wäre, wenn sie heute Nacht versterben würden?
Mhm.
Und es ist ja doch eine sehr harte Frage und die meisten Bewohner sind ganz klar in ihrer Antwort. Dann ist alles in Ordnung, ich habe mein Leben gelebt, sie sind nicht böse auf mich oder sind erschrocken über diese Frage.
Okay.
Die antworten ganz ehrlich. Und aus diesen Fragen, die ich zwischendurch stelle, ergibt sich auch ein Bild von diesen Bewohnern, was sie sich wünschen. Und am Ende des Gesprächs, ich habe natürlich auch einen Fragebogen, kann ich nochmal dokumentieren, was ist im absoluten Notfall zu tun? Oder was
okay.
ist in dem Fall zu tun, wenn ich vorübergehend, wie zum Beispiel bei einer Lungenentzündung, nicht in dem Moment selbstständig die Entscheidung treffen kann?
Mhm.
Und das spiegelt sich im Prinzip mit ihrer Lebensgeschichte, mit den Fragen wieder ein. Und wenn da Ungleichheiten wären, dann hätte irgendeiner einen Fehler gemacht. Entweder ich hätte
ja.
nicht zugehört.
Okay.
Das ergibt sich dann ja. wirklich aus dem ganzen Gespräch.
Okay. Also ich muss mir das so vorstellen, Sie führen ein intensives Gespräch. Sie versuchen erstmal den Bewohner als Mensch zu erfassen. Wo wird das dann irgendwo paraphrasiert, niedergeschrieben?
Ganz genau. Ich habe einen Bogen, das dokumentiere ich alles.
Ja.
Und auch später nochmal, wenn ich frage, was sollen wir tun, wenn das und das passiert? Und das schreibe ich dann alles nieder. Also wir sprechen, ich schreibe mir nichts während des Gesprächs mit. Ich versuche mir sehr viel zu merken. Das dokumentiere ich hinterher. Danach gehe ich wieder zu einem Bewohner. Meistens gehen wir das gemeinsam durch. Ich lese das vor oder ich lasse die Unterlagen auch da, soll das mit ihren Kindern nochmal besprechen. Und dann gehe ich nochmal hin. Häufig wird noch was verbessert, dass ich doch das verwechselt habe oder nicht zugehört habe. Und dann verbessern wir das nochmal oder sie haben doch nochmal eine andere Entscheidung getroffen. Und dann werde ich das nochmal verbessern und gehe nochmal zu den Bewohnern hin. Also es sind so 3-4 Termine pro Bewohner, bis ich fertig bin.
Ja. Ist das dann so eine Art Patientenverfügung, die dann aufgesetzt wird oder aus?
Das ist so eine Prüfung, wie eine kleine Lebensgeschichte.
Ja.
Und die Fragen, wenn ich dann die Frage stelle, wie würden Sie empfinden, wenn Sie das und das nicht mehr können? Also vielen Bewohnern ist wichtig vor allen Dingen, dass sie klar und selbstständig sind in ihrem Handeln. Viele sagen auch, sie möchten auf keinen Fall bettlägerig werden oder wenn sie an einer Demenz erkranken, dann möchten sie auf keinen Fall reanimiert werden.
Mhm.
Das dokumentiere ich auch alles. Zu den gewissen Fragen habe ich auch die Antwort.
Ja.
Und auch auf die Frage, was ist, wenn sie heute Nacht versterben, antworte ich wahrheitsgemäß, so wie die Bewohner das erwähnt haben.
Und das Niedergeschriebene findet sich dann in der Bewohnerdokumentation?
Ganz genau. Das wird, ich gebe auch immer eine Patientenverfügung gehe ich immer zu den Bewohnern persönlich und eine ist dann bei den wenn möglich, sollte der Hausarzt auch unterschreiben, muss aber nicht.
Mhm. Warum? Warum wäre das wichtig?
Damit er einfach informiert ist.
Ja.
Das ist auch so meine Aufgabe noch, Netzwerk, dass wir die ganzen Notärzte, die Krankenhäuser und die Hausärzte informieren. Aktuell in Corona schwierig, aber wir werden das alles zügig nacharbeiten. Und ja, dass es klar ist, dass mit dieser Patientenfolge der Bewohner nicht ins Krankenhaus möchte oder nicht reanimiert wird.
Machen Sie die Erfahrung, dass wenn es dann doch zu irgendeiner Krise kommen sollte, manche sprechen ja von Notfällen sogar, aber zum Beispiel eine palliative Krise, dass dann dieser Bogen dann wirklich zum Tragen kommt oder gibt es dann auch Situationen, dass ein Notarzt sich eventuell drüber wegsetzt?
Also eine Dame war stationär und sollte operiert werden, ihr sollte das Bein abgenommen werden und ist wirklich aufgrund meiner Patientenverfügung durfte sie sterben, so wie sie es gewollt hat.
Okay.
Das hat auf jeden Fall schon zweimal funktioniert und das ist auch sehr schön.
Ja. Dann habe ich gerade noch aus dem Statement von Ihnen noch rausgehört, aus der Patientenverfügung selber, das scheint ja ein sehr umfangreiches Werk zu sein, wird nochmal separat dann so eine Art Notfallplanung erstellt. 3 Menüs gibt es zur Auswahl.
Ganz genau, es sind 3 Bögen und das ist typisch auch in einer normalen Patientenverfügung, dass angekreuzt wird.
Mhm.
Aber dort wird auch unterschieden, will ich stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden?
Okay.
Ich möchte nicht auf die Intensivstation. Da kann man ganz detailliert auch ankreuzen. Zum Beispiel eine Dame, möchte, dass auf jeden Fall der Arzt kommt, weil sie einfach Angst hat, dass man nicht erkennt, dass sie tot ist.
Ah, okay.
Sie möchte auf jeden Fall ins Krankenhaus, dass ein Arzt nach ihr geschaut hat, aber sie möchte nicht auf die Intensivstation. Ja. Sie sagt, wenn sie einen Herzinfarkt erleidet, könnte dies ja auch auf einer normalen Station therapiert werden. Und wenn das nicht ausreicht, sagt sie, dann würde sie auch sterben. Mhm. Aber das war ihr sehr wichtig und das habe ich auch so dokumentiert, dass es dann auch im Notfall gesehen wird.
Und was sind die anderen Optionen, die ich dann noch auf dem Notfallplan mir aussuchen darf? Einmal höre ich raus Krankenhaus.
Ganz genau.
Maximaltherapie mit allem.
Ganz genau. Wenn jetzt ein absoluter Notfall eintritt, ich bekomme einen Herzinfarkt, einen Herzstillstand, dass auf jeden Fall der Notarzt das komplette Programm absolviert wird mit Reanimation, Intensivstation oder nur einfach Krankenhaus, aber keine Intensivstation oder keine Beatmung. Das kann man alles deutlich ankreuzen.
Und wenn ich hier bleiben möchte, ich möchte nicht ins Krankenhaus?
Ja, dann kann ich den Vermerk oder das Kreuz, ich möchte auf jeden Fall nur palliativ versorgt werden, ich bleibe hier nur im Zentrum.
Okay, das würde aber bedeuten, ja, dass der Notarzt dahingehend auch palliativmedizinisch geschult ist, dass der das auch kann.
Der wird gar nicht berufen.
Der wird
dann wird die Palliativkultur im Pflegeheim
benutzt.
Genau.
Ja. Und ich vermute mal, dass dann dort zu dieser Palliativkultur auch das SAPV-Team gehört.
Ganz genau.
Wie wird man ACP-Berater? Was muss man tun? Vielleicht haben wir jetzt einige Hörer dabei, die dann sagen, Mensch, das ist klasse, sowas würde ich auch gerne machen.
Ja, das ist eine berufsbegleitende Weiterbildung.
Okay.
Mit diversen theoretischen Modulen und auch einem praktischen Modul, vorausgesetzt wird.
Muss ich Fachpflegekraft sein?
Ich muss Pflegekraft sein, Altenpflege, Krankenpflege oder auch Sozialarbeiter, selbstverständlich auch Ärzte, Sozialpädagogen. Das sind die Voraussetzungen. Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung mit einer halben Stelle. Und die Weiterbildung habe ich jetzt persönlich an einer Fachhochschule absolviert.
Ja.
Und musste diverse Gespräche zuvor mit Probanden üben.
Okay.
Und im Anschluss war da auch ein praktisches Modul und da wurde unter den Dozenten wurden dann die Gespräche als kleine Prüfung.
Ah, das heißt, da werden also dann Gespräche, also echte oder simulierte Gespräche?
Echte Gespräche waren das.
Und der Dozent sitzt in der Ecke und schaut sich das an? Oder?
Der Dozent und auch die Kurskolleginnen waren dabei.
Ups, okay.
Und hinterher wurden die reflektiert. Das war dann halt für beide Seiten. Wie habe ich das Gespräch empfunden? Wie hat der Dozent das gesehen? Hat nochmal unterstützt, Verbesserungsvorschläge. Aber es ist halt ein Weg dahin und muss Erfahrungen sammeln. Jeder Mensch ist anders und das war eine gute Erfahrung.
Ah, okay.
Und durch die Gespräche auch, die man zuvor meistens in einem Seniorenheim durchführt, lernt man auch schon. Am Anfang ist die Hemmschwelle sehr groß,
ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Die Bewohner sind sehr offen und freuen sich. Überhaupt, dass man auch die Zeit sich nimmt, zuhört und dass sie ihre Lebensgeschichte erzählen. Und die letzte Dame war wirklich vor Tränen gerührt, wie ich das aufgeschrieben habe. Man filtert natürlich die wichtigsten Details. Von 80 bis 90-Jährigen ist die Lebensgeschichte sehr lang. Und man filtert dann, sonst würde ich ein Buch schreiben müssen.
Ja, das stimmt. Inwieweit werden Angehörige in diesen Prozess mit eingebunden?
Ja, Bewohner, die einen Vormund haben oder die jetzt an Demenz erkrankt sind, da werden die Gespräche entweder gemeinsam geführt oder ich führe die mit den Bewohnern, mit den Angehörigen alleine. Und dann formuliert man die Fragen etwas anders.
Ja.
Wie hat Ihre Mutter zum Leben gestanden? Hat sie gerne gelebt? Das hat man trainiert, geübt, Gespräch mit den Angehörigen.
Ja.
Und es fällt dann doch auf, dass häufig dann die Angehörigen, ich denke so, und dann muss man schon wieder einlenken, nein, wie dachte Ihre Mutter denn? Wie stand sie zum Leben? Wie hat sie Sterbefälle, Todesfälle von ihren Geschwistern, von Freunden erlebt? Wie hat sie darauf reagiert? Wie hat sie früher schon mal gesprochen zum Thema Tod?
Ja.
Man findet das dann heraus.
Okay, jetzt muss ich ganz kurz zu diesem Finanzierungsaspekt nochmal zurückspringen. Wenn Sie das Gespräch jetzt mit den Angehörigen führen, können Sie das dann auch abrechnen?
Ja, es wird dann über den Bewohner abgerechnet.
Ah, okay. Auf der anderen Seite können Sie dann aber keine Patientenverfügung hier aufsetzen, weil juristisch geht das doch nur, wenn der Patient selber unterschreibt.
Wenn dieser Vormund da ist, muss der ja auch unterschreiben. Dann unterschreibt der Vormund.
Das ist ja so ähnlich wie so eine Vertreterverfügung.
Genau, fast. Das ist eine Vertreterverfügung.
Ah, okay. Okay, und das hat Rechtsrelevanz. Das
ist richtig.
Okay. Ich vermute mal, dass nicht jedes Pflegeheim ein eigenes oder jeder Träger einen eigenen ACP-Berater hat. Wenn wir jetzt Hörer dabei haben, die sagen, oh, das fände ich aber auch spannend für unsere Bewohner, wo finde ich so einen Berater?
Die meisten Seniorenzentren haben ja eine Homepage, darauf wird es dann stehen.
Ja.
Oder ein einfaches Telefonat, um nochmal nachzufragen. Ja. Wir haben jetzt auch Flyer, die liegen bei uns aus im Seniorenzentrum.
Okay.
Dass es mich gibt dort.
Okay.
Und Angehörige, die sich ein Seniorenzentrum anschauen, Unterlagen mitbekommen, da ist direkt ein Flyer mit drin.
Ah, okay. Sie sind die Einzige in Ihrer Einrichtung hier oder haben Sie mehrere?
Ich bin in unserer Einrichtung die Einzige. Und in Oberhausen gibt es in 3 verschiedenen Einrichtungen jeweils einen Berater.
Okay. Ich könnte mir den aber auch dann aus einer anderen Einrichtung kommen lassen, wenn ich wollte.
Das habe ich jetzt noch nicht erlebt.
Okay. Jetzt habe ich gerade gehört, man kann Angehörige in den Beratungsprozess einbeziehen. Der Hausarzt sollte vielleicht auch nochmal unterschreiben. Vielleicht kann der ja auch bei dem einen oder anderen, wenn Sie sagen, dass auch Sozialarbeiter diese Beratungsgespräche führen, bei so medizinischen Sachen, glaube ich, könnte da noch der Hausarzt nochmal sinnvoll sein, einbezogen zu werden. Gibt es da noch andere Personen, die man in den Beratungsprozess reinholen sollte, könnte?
Eigentlich geht es nur um die Bewohner. Hauptsächlich die Bewohner, denn in einem Gespräch war es auch, der Bewohner ist sehr jung, er ist Ende 40 und wir haben uns dann unterhalten und dann, ja, das entscheidet meine Frau.
Okay.
Und dann, das hat man ja gelernt, dass man dann sagt, nein, es geht ja um sie, nicht um ihre Frau. Da müssen wir immer wieder zurück, den Bewohner zurückholen. Wir möchten nicht die Wünsche ihrer Frau oder nicht die Verantwortung an ihre Frau übergeben, sondern sie sollen jetzt hier Stellung nehmen. Es geht um sie. Was möchten sie? Das ist das Allerwichtigste in einem Gespräch.
Okay.
Ihre Wünsche.
Ja. Jetzt sind Sie, Frau van der Leest, ja auch Krankenschwester, habe ich vorhin, glaube ich, richtig rausgehört. Das heißt, Sie können auch Fragen zu medizinisch-pflegerischen Dingen dem Bewohner beantworten. Wenn ich jetzt aber als ACP-Berater einen Sozialarbeiter hätte, der könnte zu den ganzen medizinischen Dingen ja gar nichts sagen. Was macht der denn dann in so einem Beratungsprozess?
Es geht ja auch nicht rein um die medizinische Seite, sondern es geht hauptsächlich um die Wünsche.
Ja.
Und um diesen das lernen wir ja in dieser Weiterbildung.
Okay.
Es waren ja nicht nur Pflegekräfte dort, sondern auch Theologen, eine Ärztin natürlich, die weiß das natürlich, Krankengymnastin, die hat das gemacht. Ja, die muss dann ihren Weg finden.
Heißt?
Wie sie die Beratung tätigt, aber das funktioniert.
Okay.
Weil es nicht so, dass das Hauptthema Medizin ist.
Ja. Ja, das hätte ich jetzt so vermutet, weil die klassischen Patientenverfügungen gehen ja auch mehr in den Bereich. Ne? Lebensverlängernde Maßnahmen, lebenserhaltende Maßnahmen, künstliche Ernährung und was ist da noch alles? Einsatz von Schmerzmitteln, Opiaten, die haben ja schon so den Fokus in diesem medizinischen Bereich. Was ich in den klassischen Patientenverfügungen fast gar nicht finde, ist irgendwas aus dem spirituellen Bereich zum Beispiel. Ne? Also wenn ich mir mal eine Patientenverfügung von Thalia angucke, da steht da so gut wie nichts drüber drin. Ne?
Deswegen ist sie auch so oberflächlich.
Ja.
Und da wissen die Laien ja auch gar nicht, was heißt eigentlich Reanimation, was heißt eigentlich Dialyse, Magensonde.
Okay.
Und
haben Sie für sich denn schon mal gemerkt im Beratungsprozess, dass da vielleicht von Seiten des Bewohners eine Frage gestellt wird, wo Sie selber sagen, oh, das kann ich jetzt nicht beantworten, dass Sie da nochmal recherchieren müssten oder sollten?
Eigentlich nein.
Eigentlich nicht, okay.
Ich versuche es ja auch in Laiensprache, nicht die Medizin. Ich versuche jetzt schon, auch wenn ich jetzt von meiner Vorbildung aus sehr medizinisch, auch intensiv medizinisch das Vokabular habe, versuche ich schon laienhaft zu sprechen, das auch alles zu erklären. Mhm. Aber die Bewohner sind schon sehr gut informiert. Das funktioniert bis jetzt sehr gut. Und wenn, dann erkläre ich nochmal, was das auch heißt. Und wenn man einmal auf einer Intensivstation ist, dass man ganz schnell in der Maschinerie ist, dann ist ganz schnell, jetzt haben wir angefangen mit der Therapie, ich habe es aus der Erfahrung mitgenommen, dass dann sind wir einmal in der Therapie und der Abbruch ist sehr schwierig. Besser ist es, erst gar nicht dahin zu kommen.
Ja. Okay, vielleicht abschließend noch, was ich immer wieder so ein bisschen als, ja, so ein bisschen Kritik an diesem Prozedere immer wieder höre, des ACP-Beraters ist, ja, am Anfang wird dann so ein ganz intensives, auch sehr intimes Thema besprochen, mit dem ACP-Berater, wenn der Bewohner nach, wie haben Sie gesagt, nach 4 bis 6 Wochen sich eingelebt hat. So, und dann ist er weg. Aber diejenigen, die eigentliche Sterbebegleitung machen, die dann auch im Bett sitzen, die vielleicht dann auch die Begleitung durchführen, die Palliativversorgung durchführen, die waren nicht in diesen Prozess involviert. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass Sie, wenn Sie das intime Gespräch geführt haben ganz am Anfang, dann nicht mehr bei solchen Prozessen dann mit dabei sind?
Ja, meine Aufgabe ist ja schon, das ACP-Gespräch zu führen und ja. Dann wäre das ja ein ganz großes Ausmaß an meinen Tätigkeiten.
Ja,
das
richtig.
Würde ich auch zeitlich richtig. Gar nicht schaffen.
Und ja.
Kollegen vom Senioren-Zentrum, die sind ja auch involviert. Was wünscht der? Ich habe auch die Wünsche aufgenommen. Ich möchte leise Musik, ich möchte nur von der Pflegekraft versorgt werden.
Okay.
Und das bespricht man ja auch gemeinsam.
Ah, okay. Das heißt, die Kerninformation, die geben Sie dann auch an das entsprechende Pflegeteam weiter.
Auf jeden Fall. Und ich bitte auch, dass Sie das sich durchlesen.
Okay.
Nochmal die Wünsche. Und ich unterhalte mich ja auch mit dem Pflegepersonal, dass sich das mal anschauen, was die Wünsche sind.
Super.
Dass wir im Gespräch bleiben.
Okay. Ja, habe ich was vergessen zu fragen?
Mir fällt jetzt gar nichts ein.
Nee, mir auch nicht. Ich finde, das waren noch verdammt viele Informationen. Also, allerherzlichen Dank, Frau van der Lees, für diesen vielen, vielen Infos. Ich glaube, diejenigen, die vielleicht gar nicht wussten, was ein ACP-Berater ist, wissen es jetzt und können vielleicht auch für die eigenen Bewohner in den Pflegeheimen dann auch das Potenzial darin erkennen. Ja, von meiner Seite aus, allerherzlichen Dank.
Ja, gern geschehen.
Der Palliatheker. Palliativimpulse vom Profi.